NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. August 1753. Der Todestag des Barockbaumeisters Balthasar Neumann.
Was für ein Auftrieb, dieses Begräbnis in der Würzburger Innenstadt.
Ein ganzes Bataillon führte den Zug an. Die Artilleristen gingen vor und nach dem Trauerwagen, welchen vier schwarz verhüllte Pferde zogen, folgten zwei Geschütze.
Salutschüsse auf dem Markt, Salut auch oben auf der Festung.
Alle Gassen und Häuser waren mit Menschen angefüllt, welche den Verstorbenen sahen und betrauerten.
Heute kaum vorstellbar, doch mit all diesem Pomp begraben wurde ein Architekt. Balthasar Neumann hieß er, gestorben am 19. August 1753, bestattet in der Marienkapelle am Rathausmarkt. Auf den ersten Blick nur ein einfacher Baumeister, aber, so der Chronist,
geliebt von großen Kurfürsten und Fürsten wegen seiner Kunst und großen Erfahrung in der Architektur. Geliebt und geachtet von jedermann wegen seinem leutseligen Umgang.
Doch dieser Balthasar Neumann war noch mehr. Glockengießer, Festungsbauer, Offizier, ein genialer Organisator und ein weitsichtiger Stadtplaner. Ihm verdankten die Würzburger zum ersten Mal Wasser, das man auch trinken konnte. Und nicht zuletzt ein Bauwerk, das ihre Stadt weit über die Landesgrenzen hinweg berühmt machte, die Würzburger Residenz. Grandios wie die Schlösser Versailles bei Paris oder Schönbrunn in Wien, entworfen von einem Mann, der zu Beginn fast null Ahnung hatte von Architektur, angetrieben nur von seiner Begeisterung, seinem Ehrgeiz, seinen Visionen und von dem unglaublichen Vertrauen seiner Bauherren. Ein geglücktes Zusammenspiel von Künstler und Mäzen am Ende des barocken Zeitalters. Doch am Anfang stand die Glocke. Geboren wurde Balthasar Neumann 1687 im böhmischen Eger in einer ziemlich armen Tuchmacherfamilie.
Sein Tauf- und gleichzeitig Namenspate, der war Glockengießer. Und bei dem hat Balthasar Neumann dann schließlich auch sein Handwerk gelernt.
Markus Grimm, Autor eines Buches über Balthasar Neumann, Architekt der Ewigkeit.
Es war wichtig für ihn, ein Handwerk zu lernen, wo es um große Genauigkeit geht und wo es um Planung geht.
Ohne Präzision keine Glocke, das lernte er schnell. Und auch, dass eine Glocke ein Hohlraum war, mit nur einem dünnen Mantel ringsum. Ein Gedanke, der sich ihm tief einprägte. Nach seiner Wanderschaft, wie damals üblich bei Handwerkern, landete er in Würzburg, das die Stadt seines Lebens wurde, und ließ sich in der örtlichen Gießhütte weiterbilden zum
Büchsenmeister der Ernst- und Lustfeuerwerkerei.
Aber Balthasar Neumann wollte noch mehr, wollte Ingenieur werden, und das konnte man damals nur als Angehöriger des Militärs. Also trat er 1714 in die fürstliche Schloss-Leibkompanie ein.
Ingenieurwesen war zu der Zeit vor allen Dingen Festungsbau. Da geht es auch um Genauigkeit, und zwar jetzt natürlich in einem weit größeren Maßstab als beim Glockenguss, sondern um Genauigkeit im Plan von großen Gebäuden, die ein großes Areal auch einnehmen.
Gar bald zeigte sich glückliches Talent und Anlage. Seine Aufgaben löste er mit vieler Fertigkeit und bedauerte nur, nicht zeichnen und seine Modelle selbst nicht ganz auf eigene Faust herstellen zu können. Er war sehr lernbegierig, wusste sich die Chefs durch seine Gefälligkeit zu gewinnen, die sich gerne mit ihm abgaben.
Auszüge aus der Neumannschen Familienchronik, mitsamt der Einschätzung eines seiner Chefs.
In diesem Burschen liegt seltenes Talent. Wenn der wissenschaftliche Vorbildung hätte, dürfte er ein großer Mann werden.
Balthasar Neumann holte vieles von dieser Bildung nach, lernte Lateinisch, Französisch und Italienisch, er eignete sich Fachwissen für Brunnen- und Wasserbau an und wurde zum Ingenieurhauptmann befördert. Er studierte während des Türkenkriegs unter Prinz Eugen den Festungsbau in Bukarest, nach dem Krieg im siegestaumelnden Wien die örtlichen Prachtbauten, sah sich in Oberitalien die neue Barockarchitektur an. Ein vielseitiger Autodidakt, immer neugierig, weitsichtig, schaffensdurstig, selbstbewusst und doch verbindlich. Und so lernte er auch jene Adelsfamilie kennen, die sein ganzes weiteres Leben prägen sollte, die von Schönborn.
Die Schönborns, das waren zu der Zeit richtig große Nummer im Heiligen Römischen Reich. Überall anzutreffen, an entscheidenden Machtpositionen.
Sie spielten in der klerikalen Liga mit als mächtige Fürstbischöfe, in der weltlichen als Kurfürsten, die wesentlich die Politik im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation mitbestimmten. Bamberg, Würzburg, Speyer, Konstanz, Mainz, Trier, Worms, Wien, alles Schönborn-Machtgebiete.
Die waren unglaublich vernetzt, sie saßen überall und die waren bestrebt, die Macht, den Einfluss, den sie hatten, den zu dokumentieren.
Nicht etwa durch Kriege oder militärische Verdienste, sondern als Kunstliebhaber und Mäzene. Sie waren nämlich, wie es im Familienjargon hieß, vom Bauwurm befallen.
Ein Teufelsding, denn wenn man einmal angefangen, danach nicht aufhören kann.
Allen voran der Kurfürst, Erzbischof von Mainz und Vizekanzler des Reiches, Lothar Franz von Schönborn. Seine Liebe zu den schönen Künsten schlug sich auch in dem für die Zeit ungewöhnlichen Respekt für ihre Schöpfer nieder.
Wie könnten die Künstler und andere Handwerksleute, die doch Gott auf dieser Welt haben will, bestehen, wenn er nicht zugleich Narren werden ließe, die sie ernähren täten? Es wären die Künstler eben nicht wie andere hergeloffene Bursch zu traktieren.
In Briefen tauschten die Schönborns Erfahrungen aus, neue Ideen, Bauentwürfe, empfahlen sich gegenseitig Künstler und Experten, darunter auch dieses Würzburger Allround-Genie. Und als Johann Philipp Franz von Schönborn 1719 Fürstbischof von Würzburg wurde, vertraute er mit Zustimmung der ganzen Sippe diesem 32-jährigen, als Architekt noch ziemlich unerfahrenen Baumeister ein Prestigeobjekt an, das zum Machtsymbol des gesamten Schönborn-Clans werden sollte, die Würzburger Residenz.
Einer der ersten Eindrücke, als ich herkam, war:
Markus Grimm erlebte, was auch andere Besucher zunächst fast sprachlos macht.
Ich bin dann vom Bahnhof gekommen, in die Innenstadt rein und dann stand ich vor der Residenz. Das Spektakuläre war die schiere Größe der Residenz, die ich überhaupt nicht erwartet hätte, dass sie da plötzlich auftaucht, so zwischen den Häusern.
Gartenfront 167 Meter, Schmalseite 97 Meter, die Front dreiflügelig um einen offenen Hof und einem weiten Platz davor, über 300 Räume. Imponierend, sicher, doch wirklich spektakulär wird es erst im Treppenhaus. Ein riesiger Innenraum, licht, weit, kaum Pfeiler gestützt, wie frei schwebend, überragt von einem hohen Deckengewölbe.
Der Raum ist unglaublich groß, dass man auf den ersten Blick gar nicht glauben will, dass der am Stück so existiert.
Das Herzstück des Palastes, von Neumann gegen alle Warnungen entworfen und durchgesetzt. Eine so unerprobte, so gewagte Konstruktion, dass viele fürchteten, sie würde in sich zusammenstürzen. Bis der Architekt anbot:
Wenn alles fertig ist, unten Geschütze aufzubauen im Foyer und die abfeuern zu lassen, um die Haltbarkeit der Decke zu überprüfen. Ob das tatsächlich dazu gekommen ist, weiß man nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass die Decke des Bombardement Würzburgs am Ende vom Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Also der Dachstuhl hat Feuer gefangen und ist runtergebrochen auf die Decke. Die Decke hat es aber überlebt.
Balthasar Neumann als Ingenieur und Konstrukteur, da konnte ihm keiner etwas vormachen. Und so hat ihn auch der berühmte italienische Maler Tiepolo gesehen, der die Decke des Treppenhauses mit einem riesigen Gemälde ausschmückte. Im Vordergrund der Baumeister in Uniform und Perücke, ein rundes Gesicht, schöne Hände, wie hingefläzt, ein Bein locker über ein auf dem Boden liegendes Kanonenrohr gestreckt. Das Gegenteil von einem offiziellen Porträt, das ihn im samtenen Staatsgewand zeigt, in der einen Hand den Plan der Stadt Würzburg, die andere ausgestreckt zum Hintergrund, seinem Lebenswerk der Residenz. Als Architekt war Neumann Autodidakt und sich nie zu schade für Hinweise und Korrekturen, ein Teamplayer, wenn auch mit wechselnden Mitspielern. Denn der Bau der Residenz dauerte lange, von 1719 bis 1744. Drei Bauherren starben ihm darüber hinweg. Nur er war von Anfang bis Ende dabei, wenn auch mit vielen Aufs und Abs. Doch das füllte ihn nicht aus. Er gab Würzburg auch als Stadtplaner ein neues Gesicht.
Also er hat im Grunde genommen diese ganzen Promenaden, die den Stadtkern umgeben, die hat er alle angelegt. Im Grunde hat er das ganze Stadtbild nochmal neu ausgerichtet, so nach seinen barocken Vorbildern.
Als weitsichtiger Praktiker ließ er sogar Wasserleitungen von den Hügeln mitten in die Stadt legen.
Am Vierröhrenbrunnen, so heißt der Brunnen, der eben kurz bei der alten Mainbrücke ist, konnte man tatsächlich Quellwasser trinken. Was natürlich sensationell war, weil man Wasser damals nicht trinken konnte. Man hat Wein getrunken oder Bier, und zwar weil Wasser ungesund war. Man sich oftmals ja nicht mehr mit Wasser gewaschen hat.
Auch die Schönborns beschäftigten ihn rund um die Uhr mit Neubauten oder der Verschönerung ihrer Schlösser durch großartige Eingangsbereiche. In Augustusburg, in Brühl zum Beispiel oder in Bruchsal. Zum allgemein bewunderten Baumeister aber wurde Balthasar Neumann noch durch etwas anderes, seine Kirchen, die vielleicht schönsten sakralen Barockbauten seiner Zeit. Eine der berühmtesten Kirchen Balthasar Neumanns ist 14 Heiligen. Sie wurde für seinen Romanbiografen Markus Grimm zum Schlüsselerlebnis.
Wenn man die betritt, mein Eindruck war jedenfalls, dass sie innen größer ist als außen. Da ist Neumann irgendwie. Es geht darum, den Raum irgendwie groß zu machen, den Raum zu entgrenzen, die Entgrenzung des Raumes.
Balthasar Neumann war ein Baumeister des Barock. Und das war nicht nur Gegenreformation, nicht nur die jubelnde, überbordende, goldschimmernde, ornamentale Schönheit eines katholischen Gotteshauses gegen die karge, wortorientierte Strenge des Protestantischen. Es war auch ein Sieg des Lichtes und des gotterfüllten Raums. Es scheint, als habe Balthasar Neumann darin zurückgefunden zu seinen Anfängen, dem Glockenguss.
Wo es auch darum geht, so einen Raum zu erschaffen, der tönen kann. Nur dass, wenn man im Bild bleiben wollte, die Glocke jetzt noch ihren Mantel weggenommen kriegt und eigentlich nur noch Raum da ist. Also möglichst wenig Mauern, also was wie in der Luft schwebt.
Balthasar Neumann, man weiß einiges über ihn. Man kennt seine berufliche Laufbahn als Ingenieur, Konstrukteur und Stadtplaner, weiß von seiner organisatorischen Tatkraft, seiner unermüdlichen Energie, seinen vielen Reisen. Bekannt ist auch, dass er eine Würzburgerin aus bester Familie heiratete und Vater von 8 Kindern war. Dass, so unbeirrt er zu seinen Überzeugungen als Architekt stand, man ihn als einen umgänglichen, menschlich klugen Partner schätzte. Aber was er wirklich wollte, dieser geniale Autodidakt, dieser Visionär der Baukunst, der Meister des Raums, das kann man nur vermuten. Markus Grimm.
Ich glaube, wenn ich seine Bauwerke auf mich wirken lasse, dass Neumann ein sehr religiöser Mensch war, in einem sehr innerlichen Sinn gesucht hat nach, ja, ich möchte es tatsächlich eigentlich mit dem großen Wort Ewigkeit nennen, also die Entgrenzung von Raum und Zeit. Ich glaube, das hat für Neumann was zu tun mit dem Göttlichen, wie auch immer man das jetzt genau fassen will oder wie auch immer er selber das gefasst hat.
Und so hat dieser Balthasar Neumann, der am 19. August 1753 mit 66 Jahren starb, Bauwerke geschaffen, die heute noch den Süden Deutschlands kulturell prägen. Kirchen und Kapellen wie 14 Heiligen, Neresheim oder das Würzburger Käppele, grandiose Treppenhäuser wie in der Würzburger Residenz in Schloss Brühl oder Schloss Bruchsal und in allen dieses Raumgefühl. Fülle und Weite zugleich.
Das Erste, was ein Mensch heute tun muss, wenn er die Balthasar-Neumannschen Räume erleben will und vielleicht auch verstehen will, ist, er muss sein Smartphone weglegen und er muss auch seinen Fotoapparat weglegen. Auch keine Führer oder so Geschichten lesen, das kann man alles hinterher machen, sondern versuchen, möglichst unbefangen den Raum zu betreten, den Raum zu eratmen. Also ging es hier gar nicht um die Mauern, die man sieht, sondern was zwischen denen lebt.
Räume wie Glocken, gebaut aus Stein.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Balthasar Neumann, der am 19. August 1753 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.